Rhetorische Pause, weil Louis nicht bereit ist, den Podcast zu starten.
Ich bin hier Gast.
Ach, du bist Gast. Naja, du bist wenn Navigator und stehst oben auf der Brücke, wie wir gemeinsam herausgearbeitet haben, aber du bist schon mitschuldig auch.
Unbedingt, unbedingt. Also zumindest committed. Also wie ein Navigator auf dem Schiff. Er ist nicht der Captain, aber nimmt Verantwortung für das Schiff, die Mannschaft, das Abenteuer, der Handel, und das Ziel ist, das Ganze wieder safe nach Hause zu bringen. Zurück in den geschützten Hafen. Da übernehme ich gerne Verantwortung.
So schön, guck mal, da hättest du doch direkt, ich schneide das raus am Anfang, damit das hier der Start ist. Louis, wie schön, dass wir uns wieder sehen im neuen Jahr. Es ist Februar. Und wie immer genieße ich sehr den Ausblick nicht nur auf deine Kunst in deinem Studierzimmer, sondern auf den Fernsehturm. Es wurde weitergebaut, ne? Da werden ja Wolkenkratzer gebaut. Was kannst du sagen? 2-3 Stockwerke sind draufgesetzt auf den Tower.
Ja, da entsteht einiges um den Alexanderplatz herum. Mit viel Debatte, ob man das so wollen will. Aber es passiert einfach, die normative Kraft des Faktischen.
Exakt, und du siehst es täglich. Und letztes Mal waren wir bei mir und erinnere mich auch sehr gut auf meinem Sofa. Ja, heute gibt es wieder leckeren, was für einen Tee haben wir?
Wir haben einen Oolong-Tee, einen Felsentee, mehr so auf der lieblichen Seite.
Ja, das finde ich wirklich zauberhaft. Hat wirklich so auch leichte Blütennoten. Ist toll. Wir sind tatsächlich, um die HörerInnen mitzunehmen, ein wenig in, diese Woche hatten wir auch ein kleines Konzeptionstreffen, wo wir nicht aufgenommen haben. Wir sind ein bisschen weiter in unserem Buchprojekt, auf unserer Learning Journey, haben wir es klar gesagt, deren Ausgang natürlich noch ungewiss ist, weil wir selber lernen, was AI, Systemic und New Work angeht. Aber wir haben schon so ein paar Sachen, über die wir heute reden können.
Unbedingt. Der Ausgangspunkt ist ja tatsächlich New Work. Und für mich sind die weiteren Elemente, gerade die Systemik, aber auch die AI, eher nochmal so ein Katalysator, auf dieses Thema New Work zu gucken. Also zu schauen, was verändert sich eigentlich in der Arbeit. New Work hat seine Wurzeln in Überlegungen, wie die Arbeitswelt zu verbessern ist, vor und mit dem Hintergrund Mental Crisis, Burnout, Mobbing und all diese Geschichten, die wir ganz klar nicht am Arbeitsplatz erleben wollen.
Also die krankhaften Elemente der Lohnarbeit war es, die Fridtjof Bergmann auch vor allem kritisierte.
Ja. Aber jetzt sind wir mit der KI, mit der AI, in einem Moment, wo ein dritter Spieler reinkommt und das, was wir als vertraute Arbeitswelt erlebt haben bislang, nochmal komplett durchrüttelt.
Ja. Und wie sehr dieser Player durchrüttelt, kann man alleine sehen. Wir haben, glaube ich, aufgenommen, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube Ende November, Dezember, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit dem Jahreswechsel. Wir sind sogar bis in das chinesische Neujahr haben wir gewartet, wir sind mitten im Feuerpferd. Etwas, auf das ich sehr gehofft habe diese Woche, muss ich sagen. Für mich beginnt das Neujahr immer erst im chinesischen Neujahr, weil die Tradition hat gezeigt, es ist nicht mehr so schön, wie die Jahre starten. Letztes Jahr Trump, dieses Jahr,
immer noch Trump.
Immer noch Trump, tatsächlich. Aber was auf der AI-Seite passiert ist, war wirklich unglaublich. Also man ist wirklich im Tagesrhythmus auf neue News gestoßen. Also alleine The Claw is the Law, Clawbot, diese Idee, einen wirklichen Agenten, einen AI-Agenten zu haben, der die ganze Welt kauft jetzt Mac Minis, weil man diesen verrückten AI-Agent, der sogar Open Source entwickelt ist, dann da installiert und den komplett alles machen lässt. Da gibt es Berichte von Konten werden leergeräumt und alle möglichen Daten werden exposed. Also und der Kollege, der es empfunden hat, übrigens ein Österreicher, Peter Steinberger, der jetzt gerade frisch zu OpenAI gewechselt ist und dort bei Sam Altman und dem Team diese Agentic AI mitnimmt. Aber das war ein riesiges Thema, im Januar angefangen, wo wir wahrscheinlich dieses Jahr wirklich das Thema Agentic AI entwickeln und nutzen können. Auch Claude von Anthropics hat sich wahnsinnig weiterentwickelt und einen Sprung gemacht, den ich, und du hast auch davon gesprochen, dass du es nutzt, wirklich ganz anders als zuvor nutze und auch in einer Ausdauer, die ist schon auch nicht mehr feierlich. Also man ist eigentlich nur am Arbeiten, weil man ständig, man kann, ich habe mich irgendwann ertappt, letztes Wochenende habe ich überlegt, weil ich war so ein großer Freund von Bookmark-Services. Erinnerst du dich noch an Delicious und so, die ersten Bookmark-Services und so? Ja, ja. Die waren auch wirklich gut. Ich meine, das ist für dich ja auch wahnsinnig. Du hast ja quasi, oder hast du nicht einen Luhmannschen Zettelkasten hier irgendwo stehen?
Tatsächlich gab es den Luhmannschen Zettelkasten auch schon ganz, 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 ganz früh digital.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Also das, wie hieß der Service?
Zettelkasten.
Zettelkasten.
Zettelkasten.de kann man sich runterladen. Hat jetzt schon viele, viele Iterationen. Und baut genau auf der Logik des Luhmannschen Zettelkastens auf, der ja sehr viel damit zu tun hat. Eigentlich ist das ja so ein systemisches Enactment. Mhm. Die unterschiedlichen Inputs, Referenzen, Erlebenspunkte zu sichern und dann mit allem anderen zu verknüpfen, sodass ich am Ende mir immer wieder neue Betrachtungsperspektiven aneignen kann, um zu schauen, wie sieht denn das ganze Datenkonvolut oder das Zusammengesammelte aus dieser Perspektive aus? Was an Erkenntnis erwächst daraus? Erwächst da überhaupt irgendwas daraus? Oder wie verknüpft sich auch das dann auf der Erkenntnisebene, also sozusagen hermeneutisch vom Verstehen her, mit allem anderen?
Das heißt, es ist quasi nicht nur das, der einfache Akt des Nachschlagens von Quellen, das geht damit auch, aber vor allen Dingen ist es so eine Art Nachschlagewerk für die eigene innere Gedankenwelt. Also das Wiederfinden von Thesen, Fragen, Kombinationen.
Connect the dots ist eigentlich das Stichwort hier. Und geht dann auch nochmal zurück auf das ganz alte Coca-Cola-Prinzip. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Also in den 80er Jahren habe ich ja selber auch noch in der Werbung gearbeitet, erste Praktika in Werbeagenturen und dergleichen. Da
war Windeln an.
Sozusagen. Und na, kurze Hosen noch. Und da war der Fokus Coca-Cola-Prinzip. Das hieß, es werden so lange Daten gesammelt, bis aus den Daten Informationen werden. Und aufgrund dieser Informationen habe ich einen Wissensvorsprung, den ich dann geschäftlich nutzen kann. Das geht so, das erinnert einen dann auch nochmal so ein bisschen an Big Data. Wo ist das eigentlich hin? Gibt es das noch?
Oder ist das mittendrin.
Ist das komplett abgelöst? Also, warum spricht jetzt keiner mehr davon?
Ja, weil wir es machen. Weil wir können es anwenden. Also Big Data, glaube ich, wird überall eingesetzt, auch gerade mit AI, insbesondere im Marketing. Das ist ja quasi in Echtzeit. Also ich habe gerade mal wieder so ein bisschen so ein kleines Projekt auf Meta hochgejagt mit ein bisschen Werbung. Also wenn du da niemanden hast, der sich täglich da reinarbeitet und das bedienen kann, das bist du verloren. Du machst ja nicht eine Werbeanzeige, sondern du machst 36, die in Echtzeit gemessen werden, ob das wirklich Big Data ist, also aber die Grundlage von wie Arbeit, Zielgruppen und so weiter verarbeitet werden, sehr spannend. Aber lass uns mal kurz zum Zettelkasten zurück, weil ich wollte daran anknüpfen, weil du was jetzt passiert durch diese unglaubliche Atemlosigkeit in der Arbeit mit AI Agents ist, dass du dir quasi an einem Wochenende, und ich habe das wirklich letztes, ich habe mich dann erlebt, dass ich im Bett lag und noch eine halbe Stunde Voice Messages auf Claude aufgesprochen habe. Ich habe mir einen Mock-up gebaut in 20 Minuten, wie ich mir ein Bookmarking-System entwickle mit 8 APIs. Also ich wollte WhatsApp drin haben, also dass ich Links über WhatsApp in so einem, dass der Bot auf mein Messaging Zugriff hat. Ich wollte Twitter drin haben oder also X. Ich wollte Instagram und weiß der Geier. Und dann hat er mir wirklich innerhalb von einer halben Stunde einen Mockup, klickbares Mockup gebaut, also einen Prototyp, aufgrund meiner Ideen. Es ist einfach atemberaubend. Soweit bin ich selber noch nie gekommen. Ich kann also coden lernen und mir ein Projekt ans Bein nageln, ein Bookmark-System, ein Portal quasi zu bauen.
Und dann?
Ehrlicherweise habe ich mich genau diese Fragen gefragt. Habe ich sehr viel Arbeit und eine weitere Produktidee, die ich verkaufen muss, mit der ich Geld verdienen will. Und dachte aber kurz so, naja, ist eigentlich ganz sexy. Gibt ja gerade nicht so gute, oder ne, Get Pocket oder andere sind irgendwie auch abgelöst. Also das war so eine Idee, die sehr aus mir selbst kam, weil ich dachte, Mensch, ich muss das alles wiederfinden. Und dann mache ich doch wahrscheinlich Perplexity auf und spreche einfach rein und finde sowieso alles, was ich will. Und
sind wir jetzt schon in Slop reingestolpert? Also die Frage, ja. Die Frage, ob AI tatsächlich Arbeit einspart oder auf der anderen Seite nochmal richtig Arbeit generiert?
Genau das ist die Frage. Sehr, sehr schöne Überleitung, weil, also ich muss sagen, es ist beides. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich plötzlich in einem Projekt drin und der Peter Steinberger, der den Clawbot, Clawbot, dann Moldbot am Ende, weil Claude hatte was dagegen, das klang zu nah nach dem eigenen Produkt, innerhalb von einem Dreivierteljahr gebaut, fast ganz alleine. Und ich meine, das Ding funktioniert, ja. Das ist schon heftig. Also Claude Code ist so weit, dass auch Spotify gesagt hat, die wenigsten Entwickler coden noch wirklich selber. Ich bezweifle das, weil ich auch mit Entwicklern spreche, die sagen, es ist gut, aber es ist jetzt noch nicht so gut, dass es all den EntwicklerInnen ersetzt. Aber was es auf jeden Fall tut, ist, dass es uns geschäftig hält. Weil wir, während die Maschine rödelt, uns überlegen können, was kann noch on top. Und es gibt eine aktuelle Untersuchung vom HBR, Harvard Business Review, die sagt, wir haben den Workload massiv erhöht, dadurch, dass uns Arbeit abgenommen wird. Und du kannst ja auch mal erzählen, wie es dir geht. Ich habe vor 2 Wochen angefangen zu überlegen, okay, welche Produkte aus meinem kleinen Verlag und Coaching-Unternehmen könnte ich jetzt rausbringen, die wirtschaftliche Lage ist gerade so ein bisschen instabil, ne? Es geht natürlich auch um Geld verdienen, die dann auch Erfolg haben und die ich bestmöglich am Bedarf meiner Zielgruppen entwickeln kann. Und ich habe an einem Wochenende 10 Produktprototypen gebaut, habe einen Fragebogen entwickeln lassen, der Feedback einholt, habe den iteriert in der zweiten Variante, weil ein bisschen Cognitive Bias drin war, immer wieder auch ausprobiert. Ich habe Freunde dann abends, ich weiß nicht, Samstagabends um 8 habe ich das weggeschickt, wo wir auch denken, so, Leute, können wir nicht mal Wochenende haben, so ungefähr? Das hätte ich nie gemacht. Und dann am Sonntag bereits Ergebnisse, die das in die nächste Iteration brachten. Also in 3 Tagen eigentlich Produkte entwickelt. Und das ist schon auch genial, weil diese Geschwindigkeit ist atemberaubend und also da wird das ist auch Freude, ne? Das ist pure unternehmerische Freude. Aber das ist ganz schöner Stress.
Ja, und ist natürlich auch das, was man eine steile Lernkurve nennt. Immer wenn was Neues kommt, immer wenn Innovation am Start ist, braucht es sehr, sehr viel Ressource, um damit erstmal klarzukommen, um sich damit erstmal vertraut zu machen, sich einzufügen und zu schauen, wie das für einen dann auch arbeitet. Und das, was wir jetzt in New Work sehen mit AI, ist genau dieser Moment, eine ganz, ganz, ganz steilen Lernkurve, die mit sehr, sehr viel Ressourcenanforderungen einhergeht. Und was wir natürlich auch lernen, wenn ich jetzt mal auf meine Seite schaue und Forschung, natürlich nutze ich die AI, gerade die Large Language Models, um die Diskurse mir anzuschauen, zu überblicken, wer hat denn zu was schon geforscht, was publiziert, was gesagt, was sind die Hauptlinien der Argumentation und dergleichen. Und am Anfang hat man so 2, 3 Modelle ausprobiert, ist dann bei einem gelandet und ist damit erstmal losgelaufen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo man anfängt, zumindest mir geht es so, die gute alte Triangulation wieder reinzubringen. Das heißt, nicht einem Agenten oder nicht einer KI alleine zu vertrauen, sondern die gleiche Frage dreimal an drei unterschiedliche zu vergeben und zu gucken, was kommt da eigentlich raus. Bis hin zu das Ergebnis des einen als Input des anderen zu nutzen, um da weitere Iterationen zu ermöglichen. Aber dadurch wird die Arbeit ja nicht weniger. Im Gegenteil.
Also muss man sich mal vorstellen, ne? Also so, wenn man das in Zeiten von Luhmann sich überlegt, was das bedeutet hätte, das wären wahrscheinlich drei Hörsäle voller Studenten, die man einen Vormittag beschäftigt mit jeweils dieser Frage und du läufst immer in einen Lehrsaal in den nächsten und gibst die rein und guckst mal wieder rein. Also das ist einfach unglaublich, was da für eine Kraft hintersteckt. Muss man natürlich auch ein bisschen sagen, wie gut sind die Ergebnisse wirklich dann, wirklich, wirklich? So, das muss ich dann auch sagen, weil die Erstellung eines Fragebogens führte jetzt nicht sofort zu den besten Ergebnissen, sondern es muss natürlich nachgebessert werden. Aber es fühlt sich an wie so, dir wird so ein Gerüst geliefert, vor dir baut sich in Echtzeit ein Gerüst auf und du sagst, ah, stopp, da nochmal kurz einen Erker rein, nee, jetzt hier mal um die Kurve noch bauen, weil, stopp, da, Nachbar, da müssen wir aufpassen. Also so, du kannst beim Bauen in Echtzeit dabei sein.
Ja. Ich habe da noch mal einen anderen Moment mit der KI. Du kennst doch die Geschichte von Peter Pan.
Ja.
Du kennst auch Tinkerbell.
Ja.
Was kann man über Feen wissen?
Oh, also ich finde das irgendwie, die haben diesen Feenstaub, mit dem kann man fliegen.
Ja.
Wenn man in der Feenwelt vom Tellerchen isst, dann kommt man nicht mehr raus.
Solche Geschichten, also zwei Elemente nutze ich jetzt mal. Das eine ist der Feenstaub. Man hat das Gefühl, man kann fliegen. Also in Bezug auf Diskursübersicht und Quellen und Diskurslinien und was gibt es da draußen sonst noch, hat man das Gefühl, man fliegt mit Feenstaub ganz oben und hat den totalen Überblick und ist heiter und freut sich. Und das andere Element ist, weil die Feen ja so klein sind, können die in ihrem Kopf nur einen Gedanken in einem Moment aufrechterhalten. Und so ist es ja auch mit der KI. Also da auch nochmal zu erleben, wie vergesslich die auch ist. Also wie sehr es immer wieder, du hattest das jetzt vorhin mit dem Erker und hier was bauen, da was bauen, wie sehr das auch darauf angewiesen ist, der Arbeitsprozess darauf angewiesen ist, dass der Prozess als solcher, wo starte ich, wo will ich hin und was hält die Richtung, hält die AI nicht.
Ja, es ist absolut wahr.
Auch wenn man dann in irgendwelchen Chats unterwegs ist, wenn man mal eine ganze Weile in einem einzelnen Chat unterwegs gewesen ist, wird das Ding fürchterlich langsam. Mhm.
Also da komprimiert ständig und dann. Ja. Ja, das ist immer das Zeichen, dass du einen neuen aufmachen musst.
Ganz genau. Ja. Aber genau das sind ja jetzt neue, ist ja jetzt auch für uns ein neues Erleben zu sehen. Ah, das so ganz spontan und schnell und feenstaubartig und in Beschleunigung für ein paar Momente. Und dann verliert sich das, wenn wir selber nicht die Richtung halten.
Ja, ja, voll. Also es gibt ein sehr schönes Interview von, es gibt ja so ein paar große Podcaster, einige sehr unsägliche, die ich hier weder empfehlen noch selber hören möchte, aber einer, der immer ganz nett ist, ist der Lex Friedman, der sitzt immer in so einem Anzug da und interviewt, das hatte ich, glaube ich, auch geschickt und der hat halt ein sehr gutes Näschen bewiesen und den Peter Steinberger interviewt und das ist auch ein sehr spannendes Interview, weil er nämlich ab einem gewissen Punkt auch mal so ganz offen erzählt, wie gerade so die Jobinterviews laufen, die er macht in Silicon Valley. Das war nämlich der Grund, dass er da war. Und dann erzählt er auch, wie er mit den Agenten interagiert und arbeitet. Und er sagt halt, natürlich, da ist natürlich der Delilah-Effekt oder wie heißt der? Der Eliza-Effekt, dass man Maschinen menschliche Attribute zuschreibt.
Mhm. My Fair Lady.
Genau. Und er sagt, das tut er auch mit dem beim Coden und es ist so, dass dein Agent dann immer um Zeit bittet. Also und ich hatte das sehr schön erklärt. Der Agent, der mit ihm codet, kennt nie das ganze Bild, sondern immer nur den Ausschnitt. Also du sagst ihm, code mir bitte den Henkel der Teekanne, aber er weiß nicht, dass es eine Teekanne ist und was mit der Teekanne passiert. Und deswegen passieren natürlich Fehler. Und er hat das dann verglichen mit menschlichen Entwicklern, die, wenn die nicht wissen, dass es eine Teekanne ist, auch Fehler machen. Die AI macht sie halt schneller und korrigiert sie auch schneller und hat dadurch eine höhere Trefferrate. Das macht sie so übermenschlich. Aber ich würde dem auch zustimmen. Es ist dieses, und er sagt, er gibt immer Kontext und er erkennt auch, wenn die AI um mehr Zeit bittet. So, thinking, now more time needed. So, und es ist wie so eine Ausrede, die dann der Clawbot dann macht, um sozusagen Beständigkeit zu simulieren und weiterzugehen. Aber hat er da etwas entwickelt, das nennt sich Heartbeat. Also alle 30 Minuten durchcheckst, wie sind die Routinen gerade. Also das Interessante an dem Modell ist ja, dass du es einfach durchlaufen lassen kannst. Also das ist nicht, du machst die App auf, sondern es läuft einfach durch auf dem Rechner. So, und das ist schon Wahnsinn, weil dann steht am Ende halt wirklich was da, was einem Produkt nahe kommt. Ne? So.
Ich frage mich jetzt gerade, ob es uns sogar gelungen ist, die Entfremdung der Arbeit zu digitalisieren und zu delegieren. Das, was du ja beschreibst, ist find ich rasend spannend. Also der menschliche Coder, der nicht weiß, dass es eine Teekanne ist, macht natürlich auch Fehler. Aber er könnte wissen, dass es eine Teekanne ist. Und wenn er weiß, dass es eine Teekanne ist, dann hat er eine Trittsicherheit gegenüber der KI, die die KI an der Stelle nicht leisten kann. Mhm. Und umgekehrt, und das ist ja die Krux entfremdeter Arbeit, wenn ich in meiner Arbeit, egal wo, ob es jetzt am Fließband ist oder in der Verwaltung oder sonst wo im Verkauf, wenn ich nicht ein Verständnis von dem großen Ganzen habe, davon, von dem, wovon das, was ich tue, ein Teil ist, wird dieses Teil auch nicht gut. Also dann bin ich in entfremdeter Arbeit, die eben keine Trittsicherheit hat, die auch keine Freude entwickeln kann, weil ich ja nicht Gefühl dafür habe, ist das jetzt ein Beitrag, der gewertschätzt werden kann oder ist es das nicht? Und ich denke, jetzt sind wir wieder zurück bei New Work. Ich glaube, da lernen wir gerade etwas wieder über Arbeit, was uns als Thema schon eine ganze Weile begleitet. Also mehr, wahrscheinlich bald anderthalb, zwei Jahrhunderte. Also die Frage nach entfremdeter Arbeit und wie gelingt es uns, das Tun, was wir als Arbeit ausflaggen, wieder zurück anzubinden an ein größeres Ganzes, das uns dann auch darüber hinaus auch als sinnvoll erscheint, wertschöpfend erscheint, erscheint als etwas, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und sich da ans Werk zu machen.
Sehr schöne Gedanken tatsächlich. Ich glaube, dass man merkt an sich selber, dass man gut vorbereitet in ein Projekt geht oder ein Produkt entwickelt oder in einem Team anfängt und einfach geholt wird, weil man die Expertin ist, der Experte oder Spaß empfindet beim Wachsen täglicher Aufgaben. Übertragen in der Arbeit mit der AI ist es so, je besser der Prompt, desto besser das Ergebnis. Und natürlich verändert sich das auch, aber ab einem gewissen Punkt ist Shit in, Shit out, ist der Prompt anfangs schlecht gewesen und hat sich nicht signifikant verbessert, gibt es jetzt keinen Lernmoment, der den Chat dann noch rettet. Also manchmal ja, aber es wird eher schlechter. Also das kann ich ganz klar sagen, ich habe wahnsinnigen Aufwand betrieben für diese Produktentwicklung, gesagt, okay, das ist jetzt der Stand. Also hier, das habe ich jetzt in 9 Jahren Verlagsarbeit geleistet, die Bücher geschrieben, die Konzepte entwickelt, da ist eine Zusammenfassung, brauchst du noch mehr oder reicht dir das? Und dann, nee, wäre gut, wenn du noch hier, hast du noch Zahlen über Zielgruppen und so weiter, alles klar, eine Zielgruppenauswertung habe ich gerade frisch gemacht, brauchst du noch mehr? Ja, wie sieht's aus, Design, hast du CI, also wie sieht deine Corporate Identity aus, wo sind deine Farben, wenn wir das anpassen? Ja, okay, super, habe ich auch gerade. Also und plötzlich kriegtest du einen Volumen, dieser Agent, dieses, wo man denkt, wow, das ist ja meine gesamte Arbeit. So. Und dann fängt es an und dann sage ich, und jetzt, wie starten wir? Ich möchte 10 Prototypen entwickeln, die auf diese Zielgruppen passen, in diesem Design mit den Inhalten? Wie frage ich dich am besten? Und dann gibt's einen ausführlichen Prompt, den ich natürlich in einem anderen Chat mir mache, weil das ist der Agent-Vorbereitungsprompt, den ich dann rübergebe in das Projekt und damit füttere ich ihn, gebe ihm Anweisungen über eine Tonalität, ne, was man immer kennt, den längeren Spiegelstrich, wo man sofort erkennt, dass es AI geschrieben hat, nicht zu schreiben und so weiter. Das wissen wir ja auch. So, und dann wird's richtig gut. Und dann hole ich ihn mir als Partner rein oder sie oder es. Ne? Also es ist dann ein vollständiger Kollege, der da auf mich wartet und bereit ist.
Ja, ein Stück weit. Was mich gerade noch mal anweht, wenn ich dir zuhöre über die Prompts. Und jetzt bist du ja wieder auf der Ebene zu sagen, die KI ist mir jetzt hier Kollege. In so eine Metakompetenz hinein zu wachsen. Also einfach nur mal schnell irgendwas zu prompten, liefert keine gute Arbeit, keine gute Qualität. Also wir sind wieder zurück bei deiner Fähigkeit, das, was du von deinem Kollegen, der Tinkerbell. deiner Kollegin, erwartest, in Rückanbindung zum Großen und Ganzen zu formulieren, auch im Wissen darum, was deine Kollegin kann, was nicht, und auf der Grundlage in dieser Metakompetenz unterwegs zu sein. Und dann sind wir bei einer Metakompetenz der Arbeit und bei einer Metakompetenz des Lernens eben auch. Also immer die Frage, wie geht das eigentlich, Arbeiten? Wie geht das eigentlich, Lernen? Und vielleicht in einem nächsten Schritt auch gleich noch die Frage dran zu hängen, und wann ist es gut? Also wie geht gutes Arbeiten? Wie geht gutes Lernen?
Aufhören. Ja, das ist ja eh, genau, also was war das? Ich glaube, das ist hier Kollege, wie heißt nochmal der Chefdesigner von Braun, Peter? Ich mir nur so irgendwie Quatsch erzählen. Aber der hat, glaube ich, gesagt, gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass man weiß, wann man aufhört. Also die Lücke, ja, Mut zur Lücke wirklich diese, das Aussparen, der Freiraum, der White Space. So, und das ist in Bezug auf die Arbeit tatsächlich. Also das hatten wir ja letztes Jahr in der Diskussion auch schon, AI-Slop hat sich so angereichert in der Arbeit, in der Arbeitswelt, dass wir mehr damit beschäftigt sind, auszusieben, was für unnötige Arbeit, Gedanken, Ideen, E-Mails, Zusammenfassungen, Transkripte wir haben, als dass wir wirklich zu dem Kernpunkt kommen. So, das heißt, ich komme zurück, glaube ich, zu der Anfangsfrage, wozu mache ich's? Wozu gehe ich in den Dialog mit Tinkerbell, mit meiner kleinen Fee? Das ist bei mir, glaube ich, eher eine Hummel, so eine leicht übergewichtigte, die eigentlich nicht fliegen könnte.
Und es dann doch tut. Ja. Ich denke, was wichtig ist, und das zieht sich ja jetzt hier auch durch unseren Podcast, ist einfach mal beherzt reinzuspringen und sich dessen gewahr zu sein, dass wir hier auf einer Lernreise sind, dass es darum geht zu experimentieren, dass es darum geht, sich damit vertraut zu machen mit dem, was es kann, aber auch vertraut zu machen mit den Limitationen, um dann am Ende genau bei der Frage zu landen, die du ja gerade gestellt hast, warum machen wir das eigentlich? Das ist ja das gleiche Bild, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in der ersten Folge, mit Martial Arts, dass der Lernprozess ja ein solcher ist, mit der Waffe deiner Wahl, ob das jetzt ein Bogen ist, eine Lanze oder mit den Fäusten, eine gewisse Meisterschaft aufzubauen. Das heißt, die Fähigkeiten, die maximalen Fähigkeiten zu erwerben, aber in genau diesem Prozess eben nicht nur lernst, was geht, sondern vor allem auch, was nicht geht, um am Ende auf der anderen Seite zu landen und zu sagen, ja, ich weiß jetzt, wie man kämpft, aber eigentlich geht es doch darum, nicht zu kämpfen. Mhm. Und das, denke ich, ist auch nochmal so eine Perspektive, die wir hier mit hineinbringen sollen. Also, worum geht es bei dieser ganzen Geschichte New Work im Spiegel der AI eigentlich wirklich? Was liefert die Systemik dazu? Aber wirklich zu gucken, wie schauen wir auf unsere Arbeitswelten? Mit welcher Rückanbindung an welches größeres Ganze? Ist das sozusagen die Mehrung von Reichtümern, von Produktivität, von neues Zeug in die Welt, schnellere Extraktion? Wo sind wir da eigentlich gerade?
Mhm. Und der Fortschritt um seiner selbst willen, ne? Das ist so ein bisschen, das reicht nicht, ne? Also ich kann darauf eine Antwort liefern. Dann komme ich gerne zu meiner zur Familie, zu meiner Tochter zurück, die jetzt letztes Jahr Abi gemacht hat und so gerade so vor dieser Frage steht, was mache ich? Du bist ja ein bisschen weiter mit deinen Kindern, aber sie scheint so eine Art, ja, die sind zwar, also erstmal ist natürlich Reisen angesagt und gar nichts machen, ist ja klar. Aber sie weiß schon, dass sie in mir jemanden hat, der natürlich mit den Hufen scharrt und sagt, was kommt. Ich habe ihr aber auch gesagt, bitte schau in dich hinein und folge deinem inneren Interessanzdiktat. Also so, was interessiert dich wirklich? Was möchtest du tun? Und ich glaube, da sind wir ehrlicherweise in einer Zeit, die einfach absolut fantastisch ist. Also ich habe ihr so als angeregt, versuch doch mal 3 Sachen zu machen und nicht jetzt irgendwie nur einen Artikel lesen oder irgendwie einen TikTok zu schauen, sondern arbeite dich mal richtig rein. Etwas, wo du merkst, da habe ich richtig Leidenschaft für. Hätte dann so die SDGs der UN gegeben, also die Sustainability Development Goals, da gibt es ja, ich glaube, 17 an der Zahl, Fight Gender Inequality zum Beispiel oder ähnliches, und da weiß ich, hat sie eine große Leidenschaft und Gerechtigkeitssinn. Gibt es fantastische Projekte in Berlin, wo man sich ehrenamtlich verdingen kann, reinzuarbeiten, hinzugehen, mitzumachen und einfach zu schauen. Und ich glaube, das ist genial, wenn man dann, wenn das Feuer angezündet ist, man weiß, wofür man es macht, und dann sich plötzlich eine AI holt und sagt, ich liste mir die aktuellen Artikel dazu auf, wie viel Prozent von, wie ist das belegbar, und dann in die Recherche geht und immer tiefer reinfällt und sagt, also ich komme von der Neugierde zu einer Leidenschaft, zu einer Passion, die dann die wirklich in einen Purpose führt und dann in Mastery quasi. Also das ist wie so eine Treppe. Und diese kann ich komplett alleine gehen, und zwar für 3 Sachen gleichzeitig.
Da sind wir ja ganz wieder in der alten Spielart der New Work. Und da gucke ich jetzt so ein bisschen skeptisch drauf, zu sagen, ja, also bei allem, was du jetzt gerade beschrieben hast als Prozess mit deiner Tochter und der Leidenschaft in der Arbeit.
Also sie macht es natürlich nicht, ne? Das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Das war nur ein Tipp vom alten Herrn, macht sie nicht.
Ja, aber wir versuchen das zu tun. Du versuchst das zu tun in deiner Arbeit, ich versuche das zu tun in meiner Arbeit. Das war für uns immer auch so ein Token, der sehr am Herzen der New Work geankert war, zu sagen, ich will etwas tun beruflich, das mich morgens aus dem Bett kriegt, wo ich auf die Füße springe und sage, so jetzt wo ich zum Tatendrängler werde. Und da bin ich auch dabei und mach da einen Haken dran und sage, ja, genau so, aber, und das ist jetzt etwas, was auch in unserer Zeit steht, so ein bisschen get real, also wieder zurück auf den, nicht Boden der Tatsachen, weil Tatsachen, das ist ja auch schon wieder so hoch erklärbedürftig, aber ein Gefühl für so eine existenzielle Grundierung. Wie geht Leben eigentlich wirklich in unseren Gesellschaften? Weil jenseits der Ansprüche, die wir so mit uns herumtragen. Und wenn es nur der Anspruch ist, der nächsten Generation soll es besser gehen als uns. abgesehen davon, dass man dann das besser auch nochmal definieren muss und dergleichen, sich verabschiedet von dieser Anspruchshaltung und sagt, also auf welchem Grund stehen wir eigentlich? Was ist Arbeit in den Kontexten unserer Wirtschaft, unserer Institutionen, unseres Bildungswesens und dergleichen mehr? Dass man genau an der Stelle auch noch mal, nicht sagen nachguckt, aber das auch noch mal in die Aufmerksamkeit bringt. Und vielleicht denke ich auch, dass das gerade durch das Erleben mit AI, und wir werden das im Laufe unseres Podcasts ja natürlich auch noch weiter vertiefen, wir ein katalytisches Moment haben, das uns nicht nur auffordert, da was zu lernen über KI, sondern uns auch nochmal auf uns selber zurückwirft in Bezug auf, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von Arbeit sprechen.
Ja, schön, schönes Feld, schöner, ein eleganter Bogen. Ja, ich glaube, was mir dazu einfällt, ist die Frage, weil es ja immer auch darum geht, welche Arbeit wird ersetzt, wie gefährlich ist AI und so weiter. Was sind schützenswerte Bereiche menschlichen Zusammenseins, Zusammenlebens, Zusammenarbeitens, wo wir sagen, also jetzt nicht sofort nach den Gewerkschaften und der Politik schreien, aber so ein bisschen schon auch zu überlegen, und genau das machen wir jetzt nicht. Also ich glaube, ich hatte da ein Zitat von Sam Altman gelesen, der sagte, ja, er hat schon mit vielen Unternehmen gesprochen, die natürlich AI einfach nur als Ausrede nehmen, doch Layoffs zu machen und den Hyperkapitalismus einfach schneller voranzubringen. Und das ist halt eben nicht das, was wir wollen eigentlich. Also würde ich von ausgehen. Wahrscheinlich auch, vielleicht auch nicht, vielleicht wollen wir das auch. Aber so diese Frage der zu gutem Zusammenleben gehört natürlich auch die Frage, also können wir es wirklich schützen, ist wieder ein anderes Feld, das kommt ja aus dem Defizit, also Mangel irgendwie raus, aber trotzdem ist schon die Frage, was machen wir jetzt mit dem gesammelten Wissen der Expertise der Übersetzer, und das ist definitiv gerade auf einer Party, ganz, ganz konkret, der einfach sagt, das war es jetzt, er muss umschulen, also seine Arbeit gibt es nicht mehr. Und dann habe ich gefragt, naja, aber welcher Bereich ist denn Human in the Loop? Also wo braucht es noch Menschen? Dann sagt er, ja, gut, bei der beglaubigten Übersetzung braucht es noch einen Menschen, der diesen Vorgang bürokratisch abnimmt. Da dachte ich ja sofort, okay, ich dachte, der wird als erstes automatisiert und man ist irgendwie an kultureller Übersetzung in gerade Romanen oder so braucht es den Menschen noch. Aber manchmal ist es auch ganz interessant, ne, zu sehen, was übersetzt wird, was nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, zu einem guten Zusammenleben gehört sicherlich auch eine Diskussion, die wir aufmachen, wo wir sagen, und das behalten wir, weil das bewahren wir uns. Diese Schritte der Reflexion, des Zusammenarbeitens, das bewahren wir uns, oder?
Ja. Wohin ich nochmal zurückkehren möchte, ist das Wollen. Also welches Wollen steht da eigentlich dahinter? Ich habe vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, in der Agora 42, das ist dieses philosophische Wirtschaftsmagazin, das da quartalsweise rauskommt.
Dass du mit Herausgeber bist, ne? Ja.
Da hab ich halbjährlich eine Kolumne, Frischluft. Und da schrieb ich zu KI, und die Überschrift kommt mir jetzt gerade nochmal, warum wir uns nicht fürchten müssen, aber sollten. Und das Wortspiel liegt darin, dass wir gar nicht die KI fürchten müssen, sondern uns. Also was wollen wir eigentlich mit der KI? Jetzt haben wir diese ganze albtraumhafte Landschaft von Palantir und auch die diversen Debatten, wie viel man davon hier in bundesdeutschen Behörden implementieren möchte, man hat
bereits hat.
Man hat diesen Vorstandsvorsitzer dort, der unverhohlen irgendwie klar macht, dass es darum geht, Personen zu identifizieren, die man dann als Terroristen eliminiert. Und die Frage ist natürlich, und wer setzt die Kriterien? Also wer kann, wer will sowas auf welcher Grundlage? Wer flaggt wen als Terroristen aus? Jetzt haben wir im Vereinigten Königreich gerade das Ende erlebt von Palestine Action. Also diese Gruppe, die auf das Airfield gegangen ist, um die Militärflugzeuge da rot anzumalen, so als Zeichen des Beitrags zu all dem, was da unten in Israel und Gaza passiert, das ist ja kriminalisiert worden. Die wurden zur terroristischen Organisation erklärt. Und jeder, der in irgendeiner Form gesagt hat, ich unterstütze Palestine Action, ist als Terrorist verhaftet worden. Das heißt, von der Polizei abgeführt, verhört, Daten aufgenommen, dann wieder laufen gelassen. Und da ist ja fast ein Volkssport draus geworden, dass da in London quer durch die Bevölkerung Menschen gesessen haben und gesagt, also das geht nicht so. Ich lasse mich jetzt heute auch mal mitverhaften. Ja, in dem Moment kann man das noch so machen. Ja, dann bin ich eben Terrorist, wenn ich da ein Störgefühl habe bezüglich der Ausmaße, die das da unten in Israel und Gaza einnimmt. Aber in dem Moment, in dem das einer KI anvertraut wird, die sagt, das sind Terroristen und unser Ziel ist es, die dann in irgendeiner Form unschädlich zu machen oder zu eliminieren, dann ist das ein Albtraum. Und die Frage ist, wer hegt das ein? Wer reguliert das? Wer kontrolliert das? Wer ist in diesem ganzen Gefüge wem eigentlich rechenschaftspflichtig?
Natürlich, das war jetzt kein so schöner Bogen, der ist eher blutiger. Aber naja, klar, sind wir mitschuldig, auch mit unserem Podcast und unserer Learning Journey, das Befeuern des Nutzens von AI-Tools, die allesamt US-amerikanisch sind und im Grunde genommen herausgerufen haben, die absolute Weltherrschaft in der Entwicklung von, wenn's sogar irgendwie geht, AGI, Artificial General Intelligence zu entwickeln, das ist natürlich eigentlich eine Art von Kriegserklärung. Und das mit den sehr fragwürdigen Entwicklungen, die in den USA passieren, die auch hier rüber schwappen. Ja, ich glaube, dass Europa da durchaus eine Verantwortung, aber auch eine Möglichkeit hat der Regulierung und der Art von Betrachtung der wertebasierten, also es ist immer die Frage, ne, ist auch fraglich. Gibt es so etwas wie Wertenorm der Europäischen Union oder der Länder auf dem europäischen Kontinent, die irgendwie besser sind als die anderer, aber zumindest ist diese Frage der Ruchlosigkeit und der Amoralität, die, und ich glaube, ich verrenne mich jetzt ein bisschen, aber ich würde das natürlich gerne sehen, dass wir sinnvoll miteinander darüber diskutieren und auch diese Frage aufmachen. Es gibt ja aktuell auch Berichte, wieder so einen wahnsinnig reißerischen Trailer gesehen von so einem AI-Movie, der alle großen Köpfe da interviewt und dann sagt der Anthropics CEO, also Entwickler von Claude, der Name fällt mir jetzt nicht, der David Mulroney oder irgend sowas, er glaubt natürlich nicht daran, dass das alles gut ausgeht, ja, so. Er weiß aber auch nicht wohin. Und das ist so ein bisschen wie so eine Art Drohung, die gleichzeitig aber auch gehört werden will, damit er mehr Abos verkauft und mehr Einfluss kriegt, wo ich mich frage, vielleicht können wir da mal aufhören. Also uns wirklich hinsetzen und wirklich mal ein weltweites Gremium bilden und sagen, Leute, wir überlegen jetzt mal. Das wäre schon sehr sinnvoll.
Was uns wieder zurückbringt zu dem, was wir hier tun, nämlich auf Arbeit zu schauen und zu reflektieren, welche Erfahrungen machen wir eigentlich in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel auch zu dieser ganzen Geschichte. Das Ganze als Lernreise anzulegen. Und das Lernen besteht ja darin, gelebte Erfahrungen zu reflektieren, zusammen zu reflektieren, um ein gemeinsames Verstehen davon erwachsen zu lassen, das dann für alles weitere handlungsleitend ist. Und natürlich gibt es so eine Seite, das ist die Begeisterung, das ist der Hype. Das sind die, Das sind diese Flow-Momente, die du vorhin auch beschrieben hast. Und auf der anderen Seite aber auch die Furcht vor dem Unbekannten, das Vorsichtigsein und das zusammen in eine gute Balance zu bringen. Also nicht AI, KI abzulehnen als das Unbekannte, sondern sich kundig darüber zu machen, dort, wo wir können, und das zu reflektieren, um an der Stelle, und ich fand das jetzt ganz schön, wie du das auch beschrieben hast mit Anthropic, das klingt mir so ein bisschen nach dem impliziten Wunsch, reguliert zu werden. Natürlich kann jedes Geschäft erfolgreich sein, in welchem Korridor auch immer. Und in dem Moment, in dem es keinen Korridor gibt, geht es in alle Richtungen. Das ist auch für die anstrengend.
In der Tat. Ja. Das sagt er auch ganz klar, sagt auch Sam Altman. Aber das eine sagen, dass, also sorry, da bin ich einfach, ist das Vertrauen maximal verletzt. Jetzt will ich das Wort Epstein nicht in den Mund nehmen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Also da ist die Frage, was auf welcher Basis? Auf Basis welcher sind wir da bei Moralethik? Sind wir bei Grundlagen und Fragen der Zusammenarbeit? Also das ist wahrscheinlich, ehrlicherweise ist es ein Stück weit eine Zerschlagung des Neoliberalismus und das Rückrudern in eine Region, die, und wir haben eigentlich gesagt, genau, wir haben gesagt, wir machen jetzt kürzer, wir machen jede Folge nur eine halbe Stunde, wir sind bei 46 Minuten, geht der Bogen sehr weit auf, aber ja, das ist eine Debatte, die daraus entstehen kann, die uns auch sehr gut tun wird, tatsächlich.
Ja, und als Bogen für ein nächstes, ich denke, das trägt uns auch nochmal zurück in die Ethik und alle Fragestellungen, die wir da antreffen.
Ja, sehr gut.
Nicht nur in Bezug auf die KI, die AI, sondern eben auch im Hinblick auf Arbeit. Was lernen wir eigentlich in einer ethischen Hinsicht über Arbeit, was uns wieder zurückbringt an die Anfänge von New Work, ja. Burnout, Bullying,
ja.
You name it. Dass wir genau da beim nächsten Mal nochmal reinsteigen. Und jetzt lasse ich dir den Vortritt hier auf einer heiteren Note zu enden.
Zuerst rein und dann raus. Oh, da habe ich eine heitere Note. Tatsächlich sehe ich dich. Ich danke dir sehr für dieses Navigieren. Es tut sehr gut. Es macht sehr viel Spaß. Und ich habe diesen Navigator auf dem Schiffsdeck stehen, der jetzt mit einer kleinen Tinkerbell daneben steht und Feenstaub witzelt. Danke, Luis.
Ich danke dir.